Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben wieder ein spannendes Thema, wie ich finde. Das Thema Elektromobilität, ein Thema, wo auch, wie soll ich sagen, gerne viele Menschen mitreden. Heute habe ich die große Freude, Franz Logen hier zu haben. Wir kennen uns schon länger. Er ist Experte, er ist von E-Mobil Baden-Württemberg. Aber Franz, am besten stellst du dich doch selber vor.
Ja, Holger, vielen Dank und danke für die Einladung, heute einfach hier mitmachen zu dürfen. Ja, mein Name, liebe Hörer, ist Franz Logen. Ich bin Geschäftsführer der E-Mobil BW GmbH. Wir sind eine 100%ige Tochter des Landes Baden-Württemberg und wir beschäftigen uns mit drei Arbeitsfeldern. Das eine ist das Thema Transformation der Automobilwirtschaft mit dem großen Schwerpunkt Elektromobilität. Das zweite an der Stelle ist das Thema Wasserstofftechnologien, wo wir uns auch mit Derivaten, also Ammoniake, aber auch synthetischen Kraftstoffen beschäftigen. Und das dritte ist das Thema Datentechnologien in der Mobilität. Da würden wahrscheinlich heute einige eher anspringen bei den Themen AI in der Mobilität, also künstliche Intelligenz oder autonomes Fahren.
Also wir haben alles dabei für ein echtes Expertengespräch mit dir. Super. Also wenn man so ein bisschen durch die Zeitungen guckt, kann man ja den Eindruck haben, dass der ein oder andere Deutsche auch im europäischen Automobilkonzern in die nächste Generation wieder Entwicklung von Verbrennermotoren einsteigt, nachdem es ja eine ganze Zeit war, sozusagen eine reine Elektromobilitätsstrategie. Würdest du jetzt sagen, dass wir vor so einer Art Rollback stehen, hin zu den Verbrennern, weg von Elektromobilität?
Wir auf unserer Seite schauen da ganz gerne auf die Fakten und die Entwicklung und versuchen, den Hochlauf einer Technologie, in dem Fall der Elektromobilität, ein Stück weit zu bewerten. Was wir heute auf der Faktenseite sagen können, ist, Elektromobilität ist jetzt ein fester Teil des europäischen Fahrzeugmarktes. Wir haben aktuell in Deutschland nahezu 20% Marktanteil rein elektrischer Fahrzeuge und hinzu kommen natürlich noch um die 10% Plug-in-Hybride, fast 30% Hybride ohne Stecker. Das heißt, der deutsche Markt hat heute 60% Fahrzeuge, die elektrische Bauteile tragen. Wie gesagt, fast 20% rein elektrische Fahrzeuge. Und die 20% rein elektrischen Fahrzeuge sind schon mal deutlich mehr, als der Marktanteil zum Beispiel von Dieseln ist. Wir haben ganz eindeutig eine Entwicklung in Richtung von elektrischen Bauteilen und Elektromobilität. Das ist auch unumkehrbar, weil wir ansonsten die Effizienzen in einem Antriebsstrang gar nicht mehr erreichen werden. Und Holger, jetzt kommt so ein bisschen das Aber an der Stelle. Die Entwicklung ist nicht in allen Teilen der Welt gleich schnell. Wir sehen, dass es zum Beispiel im asiatischen Raum, in China, noch viel, viel schneller geht als im europäischen Raum. Wir erleben aber auch, gerade unter der heutigen Politik in Nordamerika, dass die Entwicklung dort etwas langsamer verläuft. Aber in allen großen Märkten für Fahrzeuge ist die Richtung Elektromobilität unumkehrbar. Die Frage ist, wie schnell geht's? Wie schnell geht der Hochlauf? Und wie schnell ist Elektromobilität dann 100% des Marktes?
Jetzt ist das ja eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr nüchterne und wahrscheinlich zu Recht auch faktenbasierte Antwort gewesen. Mein Eindruck ist, dass nicht alle Diskussionen, nicht auf einer politischen Ebene, aber auch, ich sag mal, von Nutzerinnen und Nutzern nicht immer rein faktenbasiert. Ich meine, Batterien brennen, wenn man so in die sozialen Medien reinschaut, gefühlt brennt alle Nase lang irgendein Auto, die Reichweitenangst ist immer noch da. Dann kommt immer wieder die Thematik mit, eigentlich sind Elektroautos doch gar nicht umweltfreundlich im Vergleich zum Verbrenner und so weiter und so fort. Woher Also A, wie stehst du zu diesen Anwürfen? Und das Zweite ist, woher kommt denn nach deiner Einschätzung diese große Emotionalität in der Diskussion, wenn es um das Thema Elektromobilität geht?
Das sind zwei Fragen in einer. Ich fange mal an mit der sachlichen Ebene und würde dann übergehen auf die Wahrnehmung, warum verhalten sich Gruppen in der Gesellschaft so. Auf der sachlichen Ebene, nein, Elektrofahrzeuge brennen nicht häufiger. Wir sehen auch gerade an aktuellen Studien der Fraunhofer Gesellschaft, das Elektrofahrzeug ist in jedem Falle das, was uns CO2-Neutralität eher bieten kann, auch unter Einbezug der Herstellung der Batterie und viele, viele dieser Dinge. Wir wissen auch, wenn wir selber Elektroauto fahren, wir haben auch in vielen europäischen Ländern ausreichend viel Ladeinfrastruktur. Wir können problemlos damit fahren. Also viele der vorgeschobenen Argumente werden sehr gerne von Nicht-Elektroautofahrern genannt und sie werden auch sehr gerne von Menschen genannt, die die alte Technologie besonders wertgeschätzt haben. Und das ist, glaube ich, auch die Brücke, die man schlagen muss. Warum haben wir diese Diskussionen um technologische Veränderungen, die wir so eigentlich auch noch nicht erlebt haben? Wir haben sie nicht erlebt, als der mechanische Vergaser ging und die elektronische Einspritzung kam, sich die seilzugbetätigte Trommelbremse zurückgezogen hat und wir dann immer mehr hydraulikbetätigte Scheibenbremsen bekommen haben. Also Technologieumänderungen, Weiterentwicklungen haben wir immer gehabt. Und warum erleben wir das jetzt gerade? Das hat viel mit Ängstlichkeiten vor Veränderung zu tun. Und diese sind natürlich für viele Gruppen auch begründet, wenn man sich der Veränderung nicht stellen möchte. Das hat viel mit Herstellung zu tun. Aber auch hier wird der Elektromobilität häufig eine Veränderung in der Industrie zugeschrieben, obwohl Schwerpunkte der Veränderung aus anderen Dingen kommen. Also Veränderungsängstlichkeit sorgt natürlich in einer Welt, wo sich so viel verändert, auch zu Zurückhaltung bei neuen Dingen. Das kennen wir nicht nur bei Elektromobilität, das kennen wir auch in digitalen Themen. Und hier ist es ganz besonders wichtig, dass wir Menschen mitnehmen, nicht nur wie wir es jetzt tun in der Diskussion um Elektromobilität, sondern zum Beispiel auch im Bereich der Arbeitstätigkeiten, wo wir als Immobil sehr intensiv Schulungsaktivitäten anbieten für Mitarbeiter in Firmen, für Geschäftsführungen, für Gewerkschaftsvertreter etc. und die neuen Technologien an Menschen herantragen, Ängste nehmen, aber eben auch die Zukunftschancen aufzeigen für einen der größten Wachstumsmärkte, den die Welt im Moment hat.
Aber dann lass mich da sozusagen anknüpfen. Du hast gerade das Thema letztlich auch Automobilbranche in Baden-Württemberg ist ja ein, wie soll ich sagen, auch was das Thema Arbeitgeber angeht, Arbeitsplätze angeht, Wertschöpfung angeht, auch ein Teil des Wohlstands, den wir hier haben im Süden, ja sehr relevant. Wie wirkt sich denn der Wandel aus? Du hattest jetzt von dem größten Wachstumsmarkt gesprochen. Du hast gesagt, wie man den Menschen auch über Aufklärung ist vielleicht ein großes Wort, aber auch darüber jetzt die ein oder andere Angst nimmst. Wie würdest du sagen, wie stehen wir hier in Baden-Württemberg, was diesen Wandel angeht?
Baden-Württemberg ist ein Standort, wo besonders viele kluge Menschen in Wissenschaft und Wirtschaft Technologie gestalten. Diese Leute sind jetzt, was Lohnkosten angeht, nicht die preiswertesten auf dem Erdball, aber sie waren immer die innovativsten und wir können stolz sein auf die Leistungen, die in diesem Land erbracht werden. So, was hat das jetzt mit so einer neuen Technologie zu tun? Nur Wachstumsfelder und neue Technologie, das ist das, was wir hier am Standort machen können und auch sollten, wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben. Wir sehen, dass gerade Technologien, die nicht mehr dann die neuesten sind, häufig dann auch aus anderen Ländern zu uns importiert werden. Beispielsweise im Bereich der Verbrennungsmotoren sehen wir, dass zwei Premium-Hersteller ihre Verbrennungsmotoren gar nicht mehr in Deutschland herstellen und ein dritter an der Stelle jetzt erstmalig Verbrennungsmotoren aus China importiert. Das hat was mit Fertigungstechnik, das hat was mit der Fähigkeit zu tun, überall Verbrennungsmotoren herstellen zu können. Und das hat auch was mit Lohnkosten zu tun. Auch die Zulieferer haben viele Herstellung von Teilen für Verbrennungsmotoren schon lange nach Osteuropa, Nordafrika und Asien verlagert. Also wenn wir Bestand haben wollen am Standort Baden-Württemberg, müssen wir immer das Neueste machen, müssen wir immer die herausforderndste Technologie hier bei uns herstellen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ich will da auch beispielhaft nennen, wir betreiben in der E-Mobil BW einen Cluster Elektromobilität Südwest, wo wir zum Beispiel mit Partnern aus Wissenschaft, aus Industrie zeigen, dass man hier Batteriefertigungsanlagen herstellt auf höchstem technischen Niveau, dass wir hier an der Stelle Elektromotoren herstellen in Unternehmen, in Kooperation mit Hochschulen, die dann weltweit Absatz finden. Und wir zeigen auch, dass wir mit die begehrtesten Brennstoffzellen für Mobilität herstellen. Also wir sind in vielen Beispielen heute schon sehr weit vorne.
Also heißt, dieses Verbrenner versus Elektromobilität, also die Herausforderungen, also habe ich dich jetzt verstanden, vor denen wir stehen und zweifelhaft stehen, sind nicht in erster Linie eine Antriebstechnik-Herausforderung. Ist es ein Verbrenner, ist es eine Elektromobilität, sondern ist das Thema, wie innovativ bleiben wir, um egal in welchem Markt sozusagen bestehen zu können?
Das gilt für den Standort im Kern. Wir können das und wir sollten auch unsere Innovationsfähigkeit zeigen. Ein Teil der Analyse, das möchte ich hier noch anfügen, auch wenn es nicht Schwerpunkt unseres Gespräches heute ist. Selbstverständlich steht unsere Wirtschaft heute insgesamt unter einem erheblichen Veränderungsdruck. Im Fahrzeugbereich sehen wir, dass Fahrzeuge für Asien in der Regel in Asien gefertigt werden, für Nordamerika in Nordamerika. Dieses Prinzip local for local machen unsere Hersteller, genauso wie asiatische und amerikanische Hersteller, die mit ihren Fabriken nach Europa kommen, um hier herzustellen für den europäischen Markt. Der europäische Markt, und das ist das, was wir in erster Linie versorgen mit den Fabriken unserer Zulieferer und Fahrzeughersteller, ist aber in den letzten Jahren nicht mehr gewachsen und wird wahrscheinlich auch nicht mehr wachsen. Er hat etwa 12 Millionen Einheiten, die jährlich abgesetzt werden. Und es bedeutet, dass in diesem Markt ein sehr kostenorientierter Verdrängungswettbewerb stattfindet. Das merken natürlich alle. Es gibt auch immer den Begriff der Überkapazitäten, die man einschränken muss. Das ist aber völlig unabhängig von der Antriebstechnologie. Das Thema Antriebstechnologie kommt deswegen noch hinzu, weil vom Prinzip her ein Elektrofahrzeug weniger Bauteile hat und im Antrieb weniger Fertigungsstunden pro Person hat, als das ein Verbrennungsmotor gehabt hat. Ja, das heißt, hier überlagern sich Effekte. Aber der wichtigste und der Kerneffekt kommt aus dem Thema Überkapazitäten, die abgebaut werden müssen, weil Fabriken ja auch nicht leer stehen sollten. Und Holger, das ist, glaube ich, auch insgesamt ein sehr stark europäisches Thema, weil es gibt andere Standorte in Norditalien, in Belgien. Ich könnte viele Beispiele nennen, wo Fabriken gar nicht mehr mit Produkten gefüllt werden können, um ständig durchzulaufen in 2 oder 3 Schichten. Also wir haben in Europa Überkapazitäten und das Thema ist unabhängig vom Antrieb.
Du hattest ja aber auch gesagt, ich bin jetzt gerade so auf 2 Fragen, die mir noch im Kopf sind. Ich biege mal in Richtung der guten Beispiele, Leuchttürme ab, die du genannt hattest. Du hast ja gesagt, es gibt Herausforderungen. Nach meiner Wahrnehmung, weiß nicht, ob das anderen auch so geht, sind wir gerade in so einer Hiobsbotschaft-Schleife drin. Über diese guten Beispiele, die du gesagt hattest, hört man relativ wenig. Was kann denn einmal sozusagen, was könnt ihr machen als E-Mobil BW oder was macht ihr auch schon? Ich meine, du hattest ja gerade schon die Netzwerke angesprochen. Wo kann denn vielleicht aber auch Politik, wo können andere, wo kann jeder, der zuhört, sozusagen einen Beitrag leisten?
Das ist, glaube ich, eine Kernfrage, Holger, auf die möchte ich besonders gerne eingehen. Das Erste ist, wir sollten Dinge, die schwierig und herausfordernd sind, nicht schönreden, sondern anpacken. Von weniger Bürokratie über andere Energiekosten und was alles schon besprochen wurde. Das müssen wir anpacken und das müssen wir auch erwarten, dass das Politik, das ist viel europäische Ebene, viel Bundesebene, dass Politik das Stück für Stück anpackt, damit Wirtschaft sich wieder entwickeln kann. Das Zweite ist, es gibt aber auch so viel Gutes, was man wirklich mit Freude benennen kann. Wir haben in der E-Mobil mit unseren Möglichkeiten eine Good News-Kampagne aufgelegt. Die haben wir gerade dieses Jahr durchgeführt. Und wer Spaß daran hat und Freude daran hat, kann auf unserer Homepage diese Good News auch noch verfolgen mit Dutzenden von kleinen Filmen über tolle Beispiele. Und ich will versuchen, ein paar an der Stelle auch nochmal zu benennen, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was passiert eigentlich alles. Wenn man in eine Kooperation Hochschule mit Unternehmen hineingeht, kann man sehen, dass zum Beispiel ganz tolle Fertigungsanlagen in Baden-Württemberg entwickelt wurden, wo die ganze Welt hinkommt, um sich anzusehen, wie funktioniert die bestmögliche Batteriewickelmaschine. Also das ist Wickeln, ist ein Prozess, den man macht, bevor daraus dann eine Zelle wird, wenn man die einzelnen Anoden, Kathoden und die Schichten dazwischen in eine runde Zelle rollt zum Beispiel. Man kann dort sehen, wie man heute Brennstoffzellen oder Elektrolyseure fertigt. Das sind, glaube ich, gute Beispiele, die man sich dort ansehen kann. Es lässt sich aber auch anschauen, wie zum Beispiel Anwendungen passieren mit Elektromobilität in vorbildlicher Art und Weise. Eine große Fragestellung ist immer, taugt Elektromobilität etwas für LKWs? Und da kann ich nur sagen, dass die landeseigene Brauerei Rothaus, jeder kennt hier in der Region das Tannenzäpfle als Bier, ja, diese landeseigene Brauerei fährt ihre Biere jetzt nur noch mit elektrischen LKWs aus. Und das funktioniert, das ist kein Problem, das kann man machen. Sie lädt den Strom aus ihren eigenen Solarzellen vom Dach. Es gibt also viele Beispiele, Dutzende Firmen, Forschungsinstitutionen, die in unserer Good News-Kampagne gezeigt haben, was man alles Tolles machen kann. Und ich kann nur jeden dazu animieren, schaut euch diese Filme an, nehmt diese Begeisterung mit. Es geht so viel Gutes und für viele ist es verborgen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir erkennen, wir sind da auf einem richtigen Weg, uns als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort für die neuen Technologien wieder perfekt zu positionieren.
Wenn du jemandem, der jetzt vor einer Entscheidung steht, vielleicht ins Berufsleben einzusteigen und in einem, ich würde jetzt gar nicht mal auf die Automobilbranche gehen, sondern ich würde mal auf die Werkstätten gucken. Weil es ist ja nicht nur so, dass Autos gebaut werden, sondern sie müssen ja auch gewartet, repariert etc. pp. Werden. Würdest du jemanden empfehlen, noch dort in der Ausbildung zu gehen, worauf zu achten? Weil man sagt ja immer, Elektromobilität sei so wenig reparaturanfällig im Vergleich zu den Verbrennern.
Wir brauchen gerade im Bereich Werkstätten hochqualifizierte Leute, die heute ja noch viel mehr können müssen als die Leute früher. Früher habe ich den Verbrennungsmotor repariert, das war schwierig und auch das Getriebe, das waren hohe Herausforderungen in der Mechanik und davon dürfen die Mechatroniker, nennt man sie ja, der Zukunft auch noch nichts vergessen, weil die Fahrzeuge, die gebaut wurden, sind ja häufig noch Jahrzehnte später im Markt und wollen auch repariert werden. Also das Erste, was ich den jungen Leuten mitgeben würde, ist, bitte nichts vergessen. Ihr werdet das noch lange in eurem Berufsleben brauchen, um all die Fahrzeuge wirklich in Betrieb zu halten. Und viele mechanische Tätigkeiten, Reifen wechseln, Sitze neu beziehen, Karosserien lackieren, brauchen wir auch weiterhin. Was passiert jetzt mit dem Antriebsstrang und was muss man zusätzlich können? Und das ist, glaube ich, eine tolle Herausforderung, die auch junge Leute gerade besonders gerne annehmen. Es gibt die neuen elektrischen Bauteile, das sind Herausforderungen. Auch die sind nicht völlig frei von Reparatur. Ja, so zum Beispiel werden wir zukünftig auch im Batteriebereich einzelne Zellen im Battery Compound tauschen. Das braucht besondere Ausbildungen an der Stelle. Aber natürlich im digitalen Bereich, in dem wir heute arbeiten, wird auch nicht jedes Patch, was wir aufspielen, over the air kommen, sondern wir werden auch immer noch mit dem Laptop ans Auto gehen und im Fahrzeug in die Software eingreifen, um zu reparieren, bestimmte Dinge nachzustellen etc. Also der Mechatroniker wird jetzt noch mehr Troniker, aber bleibt auch Mecha, ja. Und das ist, finde ich, für jemanden, der heute in diesem Beruf startet, eine wunderschöne Herausforderung, dass ich das, wo ich Freude dran habe, mit meinem PC, mit meinem Handy hinzugehen, wo ich vielleicht ein bisschen programmiert habe als Schüler und dass ich mein Moped oder mein Fahrrad repariert habe, dass ich das alles diese Dinge in meinen Job einbringen kann. Eigentlich waren Autos noch nie spannender und interessanter als jetzt. Und damit ist es ein fantastisches Berufsbild, was sich auch zukünftig noch mal weiterentwickeln wird. Also ich würde jedem durchaus raten, geht da rein. Es gibt einen hohen Bedarf an gerade gut ausgebildeten Leuten, jungen Nachwuchsleuten. Und so wird sich das, glaube ich, in der Zukunft auch das in einen tollen Werkstättenmarkt hinein entwickeln. Ich möchte da jeden ermutigen.
Jetzt kommt ein etwas bemühter Switch, damit ich meine nächste Frage hinkriege. Das Thema Werkstätten hat ja immer auch was mit Kunden und damit mit Nutzern zu tun. Und das Thema Nutzerverhalten ist ja relevant in der Elektromobilität. Man muss ja auch Dinge vielleicht, wie soll ich sagen, anders lernen, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber du fährst halt nicht mal zur Tankstelle kurz, sondern du lädst zu Hause, du lädst unterwegs mit Schnellladern. Wie würdest du dieses Nutzererlebnis auf der einen Seite sehen und auf der anderen Seite und dran denken, ich bin ja heute als Stiftung und nicht als NBW da. Wie siehst du den Punkt mit den Ladepreisen? Weil das ist ja auch ein viel diskutierter Punkt. Wieso ist es zu Hause so viel günstiger als zum Beispiel, wenn ich unterwegs an der Autobahn schnell lade?
Also die Perspektive auf den Nutzer beim Fahrzeug ist sehr wichtig und ich glaube, das Allerwichtigste für die vielen Konstrukteure und Prozessgestalter von Ladeinfrastruktur und Fahrzeugen, das Allerwichtigste ist, Kunden wollen ihre Technik nutzen und nicht verstehen. Deswegen sind sie erst Kunden und nachher Nutzer. Aber ich glaube nicht, dass ein Kunde seine Produkte langwierig studieren möchte, um sie zu bedienen. Das, denke ich, ist dem Fahrzeug wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Fahrzeuge heute schon mehr angeben im Rahmen meiner Navigation, wo ist die nächste Ladesäule. Oder ich gebe einen Navigationsweg im Fahrzeug ein, von Stuttgart nach Berlin, und dann zeigt mein Fahrzeug an, irgendwo zwischendurch musst du laden. Und dann sagt er mir sogar wo und führt mich da auch als Zwischenstopp hin. Und wenn ich das vorher eingestellt habe, ist dann da auch vielleicht ein Restaurant in der Nähe. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig, das Auto darf mir kein Denken abverlangen, das muss eigentlich schon vorausgehen, meinen Nutzen vorweg ahnen. Und so ist es beim Laden auch. Laden ist wahrscheinlich die größte Nutzungsumstellung für so einen Nutzer. Ist die wirklich groß? Es wird auch sehr hoch stilisiert. Wir sind durchaus in der Lage, Flüssigkeiten einzufüllen. Das geht für den Fahrzeugtank genau wie für meine Wasserflasche. Wir sind aber auch in der Lage zu laden, weil das machen wir jeden Tag mit unserem Handy oder alle 3 Tage mit unserem Handy. Und das geht auch im Auto. Stecker stecken und dann läuft das schon. Also das ist erstmal das Grundprinzip. Und jetzt kommt so ein bisschen das Aber. In der ersten Phase des Ladens haben wir das Bezahlen für das Laden den Leuten schon schwer gemacht. Das heißt, wir hatten noch kein Roaming. Ich musste immer von dem Anbieter, der gerade seine Ladesäule da hatte, einen besonderen Authentifizierungscode haben. Meistens war der auf einer Karte gespeichert, einer RFID-Karte. Das ist heute alles einfacher. Heute fahre ich an eine Ladesäule und ich kann entweder bezahlen mit einem üblichen Zahlungsmittel, EC-Karte, Kreditkarte, oder ich habe eine Karte von einem Anbieter, von einem Elektrowerk, einem Anbieter, und die ist dann geroamed und ich kann mit dieser einen Karte an fast allen Ladesäulen in der aller Regel bezahlen.
Roaming bedeutet quasi wie beim Telefon, ich kann in einem fremden Netz in Anführungszeichen laden und werde aber über meinen Hausanbieter abgerechnet.
Genau, danke, dass du es nochmal so präzisiert hast. Und jetzt kommen die Dinge, die heute immer noch schwierig sind und die das vielen Leuten auch noch ein bisschen Gewöhnung abverlangt. Das erste ist, an den Ladeparks, an die ich hinfahre, kann ich also jetzt schon gut laden und abrechnen. Das funktioniert besser. Und wenn man ehrlich ist, wer es 3-mal gemacht hat, will es auch gar nicht mehr anders haben. Also die Ladegegner sind in der Regel die, die es noch nie gemacht haben. Ein paar Dinge kann man aber sicherlich verbessern. Das eine ist das direkt sichtbare Ausweisen eines Preises an der Ladesäule. Also ich gehe mit irgendeiner Roaming-Karte, meinem Handy dorthin Und dann sollte man mir auch anzeigen, was kostet mich in der von mir gewählten Bezahlmethode jetzt der Strom. Das ist nicht an jeder Ladesäule heute so möglich. Das wird zukünftig besser, ist aber heute noch nicht. Zweite Geschichte. An vielen Ladeparks fehlen die einfachsten Dinge, die ein Autofahrer haben möchte, nämlich Mülleimer, Reifen, Luftdruckprüfgeräte oder andere Service-Dinge, die an einer Tankstelle üblich waren, aber am Ladepark noch nicht. Ich kann zwar erklären, wo das historisch herkommt. Die Tankstellen haben 130 Jahre Zeit gehabt, sich auf den Autofahrer einzustellen. Und die Ladeparks werden aufgebaut von Menschen, die in erster Linie den Stromprozess kennen und diese Serviceprozesse für das Auto eben auch erst lernen müssen. So wird sich das auf Dauer, wird sich das sicherlich noch nivellieren und das ist auch sehr gewünscht. Was die Preise angeht für das Laden, da hatten wir vor vielen Jahren schon die Hoffnung, dass, wenn die Fahrzeuge schon teurer sind, dass wenigstens der Strom billiger ist. Und das ist für den Kunden und Nutzer heute leider nicht so. Ja, das hat schon Gründe, dass das so ist, weil natürlich auch die Ladetechnologie Geld kostet. Nicht nur das Strom bereitstellen, da sind Netzentgelte dabei. Netz muss aufgebaut werden. Die werden möglicherweise ja demnächst weniger werden, die Netzentgelte, oder sogar auf Null gehen. Das wäre dann ein Vorteil. Aber es muss die ganze Technik natürlich bezahlt werden. Und trotzdem hoffen wir,
dass... Du redest jetzt übers Schnellladen, nicht über zu Hause.
Ich rede übers Schnellladen, ganz genau. Ja. Und ich hoffe doch, dass auch die politische Einflussnahme auf das Thema der Netzentgelte, aber hoffentlich irgendwann einmal auch auf die Stromsteuer, natürlich dazu führen, dass Strom auch an der Ladesäule, nicht nur, aber auch an der Ladesäule deutlich billiger wird. Das wäre nochmal eine tolle Motivation für die Elektromobilität. Insgesamt ist trotzdem Laden in aller Regel und im Durchschnitt eher etwas günstiger als das Kraftstofftanken. So zeigt zumindest meine ganz persönliche Fahrpraxis.
Das Thema Mobilität ist ja ein sehr politisches Thema. Ich meine, wir haben über Arbeitsplätze gesprochen. Wir reden auch, ich sag mal, über das ist ja auch für viele Mobilität grundsätzlich ein relevanter Punkt. Wenn wir um diese Transformation sprechen, um die es ja gerade geht, und du hattest sie skizziert, welche Rolle kann denn Politik spielen und welche Rolle kann denn ein Land wie Baden-Württemberg spielen in so einem Spiel? Weil das ist ja ein weltweiter Markt, oder sind wir alle viel zu klein, als dass wir da politisch mitspielen könnten?
Viele der Dinge entscheiden sich sicherlich auf europäischer Ebene. Aber Europa hat auch Politik, das wissen wir. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass gerade die europäische Politik vieles noch in die Wege leitet, damit Elektromobilität problemlos nutzbar wird. Eine der Dinge, die wir beklagen können in Europa, ist die nach wie vor mangelnde Ladeinfrastruktur in vielen Regionen. Wir haben tolle Regionen, Frankreich, Niederlande, skandinavische Länder, Deutschland vor allem, ja. Und ich will auch nicht verhehlen, kurzer Werbeblock, Baden-Württemberg war das erste Flächenland mit einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur und wir sind auch hier ausreichend gut versorgt. Wer hier in Deutschland elektromobil fährt, der tankt entweder mit seiner eigenen Solarzelle zu Hause, dann kostet der Strom nichts, das ist für den Schwaben besonders schön, oder eben man fährt Autobahn und dann ist an jeder zweiten oder dritten Ausfahrt ist heute ein HPC-Lader aufgebaut, worüber wir uns in Deutschland sehr freuen. Fahre ich aber mal nicht in Deutschland und ich kaufe hier ein Auto auch für Wege zum Beispiel an die Adria, das ist jetzt so eine Stuttgarter Perspektive, ich fahre an die Adria oder ich fahre ansonsten ans Mittelmeer, ich fahre vielleicht auch nach Prag oder nach Polen an die Ostsee, dann wird das in manchen süd- und osteuropäischen Ländern leider sehr viel dünner mit der Ladeinfrastruktur. Auch dort wird es besser, aber es ist sehr viel dünner und ich muss darüber nachdenken, wo ich lade. Und ich kann nicht einfach, wenn ich laden muss, aufs Display gucken und sagen, fahr mich zur nächsten Ladeinfrastruktur und es reicht noch. Das ist europäische Aufgabe, dass wir in allen Ländern Europas die gleiche Ambition haben, ein dichtes Ladenetz aufzubauen, so wie wir das aus Deutschland und gerade Baden-Württemberg heraus kennen. Wir zeigen ja, wie gut es geht und deswegen glaube ich, können andere hier auch entsprechend unterstützen, Elektromobilität attraktiv zu machen. Also europäische Konvergenz bei Ladeinfrastruktur weit über die Anforderungen der A4, das ist eine rechtliche Regelung für Ladeinfrastruktur hinaus, wäre eine Hoffnung an Politik. Wenn ich eine Hoffnung setzen darf, zum Beispiel in die Bundespolitik, dann hoffe ich, dass man einen guten Ausgleich auch in der Betonung der Themen findet, dass man sehr deutlich machen kann, wie wichtig die Elektromobilität für uns gerade im Thema Klimaschutz sein wird, gerade wenn wir mit grünem Strom fahren können, und dass man zeitgleich aber auch sich darum bemüht, zum Beispiel synthetische Kraftstoffe zu fördern. Die werden wir nämlich für die Fliegerei brauchen, sonst werden wir die Fliegerei nicht defossilisieren können. Also es ist auch da kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und im Land, wo unsere Landesregierung schon sehr viel gemacht hat, ich habe eben gesagt, es ist das Thema der ersten flächendeckenden Ladeinfrastruktur gewesen, wo das Land gefördert hat und was dann unsere Unternehmen entsprechend aufgebaut haben, ist der nächste Schritt, den das Land jetzt unterstützt, ist das Thema Ladeinfrastruktur für schwere Lkw. Gerade der schwere Lkw zeigt, dass man mit verhältnismäßig wenig Fahrzeugen bei sehr viel gefahrener Strecke sehr viel CO2 einsparen kann, wenn man elektrisch fährt. Aber schwere Lkw brauchen nochmal stärkere Hochleistungslader, die installiert werden müssen auf den Höfen der Logistiker, genauso wie entlang der Autobahn. Und hier unterstützt gerade das Land Baden-Württemberg mit Förderung, aber auch mit Planung, mit Koordination. Und ich bin sehr stolz, dass wir als E-Mobil BW zum Beispiel mit einem Netzwerk Ladeinfrastruktur für LKWs, aber auch mit einer LKW-Arbeitsgruppe dazu beitragen können, auch hier wieder Baden-Württemberg an die Spitze zu arbeiten.
Damit sind wir ja so ein bisschen bei einem, und damit würde ich auch auf die Zielgerade einbiegen, unseres Gesprächs, so ein bisschen bei einem Blick in die Zukunft, wo du über die LKW sprichst. In den 60ern gab es ja immer das Bild in der Zukunft, wir fliegen dann, keine Ahnung, wann es war, 2000, alle mit atomgetriebenen irgendwie Automobilen durch die Gegend. Was ist denn dein Bild des Mobilitätssystems, ja, Deutschland, Baden-Württemberg, weltweit? Also in 2000 und was haben wir, 25, sagen wir mal 50.
Mobilitätssystem hast du zu Recht als Wort gesagt, und das ist eben viel komplexer als nur Austausch eines Antriebs. Beim Antrieb werden wir dafür sorgen, dass wir möglichst wenig, idealerweise keine fossilen Energien mehr im Jahr 2050 brauchen werden. Das heißt, unsere Energieträger werden zu dem Zeitpunkt Strom sein, den ich komplett grün herstellen kann. Das wird auch wahrscheinlich der Schwerpunkt sein, Strom. Dann werden wir Wasserstoff in vielen Bereichen einsetzen, molekularen Wasserstoff, zum Beispiel im Lkw-Bereich. Also Fahrzeuge, die sehr lange fahren müssen oder die sehr viel Kraft auf einen Zeitpunkt einsetzen müssen, wie Baumaschinen. Und wir werden mit synthetischen Kraftstoffen arbeiten, insbesondere bei sehr schwerem Gerät, also zum Beispiel Flugzeugen. Und daraus wird sich eine Mischung einstellen. Das kann man auch heute nicht bis ins Letzte vorhersagen, welches Gerät jetzt mit welcher dieser drei Technologien betrieben wird. Aber im Schwerpunkt wird es Strom, und die chemischen Energieträger werden wir dringend brauchen. Deswegen, ich hatte es eben schon mal gesagt, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Wir müssen an allem forschen, wenn wir technologisch vorne sein wollen, was wir im Moment auch tun. Das Mobilitätssystem ist jetzt etwas mehr als Antrieb. Wir werden sehr viel mehr vernetzte Verkehrsträger sehen. Das heißt, wir werden die Datentechniken nutzen, um unsere eigenen Wege vom Fahrrad über die Schiene bis zum Auto zu organisieren. Und wir werden Fahrzeuge haben, die miteinander vernetzt sind, um zum Beispiel ihre Wege optimal zu finden. Also Ampeln, die plötzlich den Rettungswagen vorlassen, damit er problemlos durchfahren kann. Oder eben Fahrzeuge, die miteinander kommunizieren. Ich gehe auch davon aus, wir werden immer mehr autonome Fahrzeuge erleben. Das klingt für manche heute wie Zukunftsmusik. Vieles an der Technik funktioniert bereits. In 25 Jahren wird es voraussichtlich viele autonom gesteuerte und damit auch sehr sichere und mannunabhängige Fahrzeuge geben. Davor sollten wir keine Angst haben. Es gibt viele Geräte, die heute auch schon teilautonom fahren. Das sind manche Züge, manche Flugzeuge nach dem Start fliegen autonom. Und insofern glaube ich, ohne Angst an die Zukunft gehen, die Techniken am richtigen Ort nutzen und immer zum Wohle der Menschen. Und zum Wohle der Menschen heißt eben auch mit einer gehörigen Portion Klimaschutz, wo wir das Maximale aus den Techniken auch herausholen wollen.
Das ist ein wunderschönes, fast schon Schlusswort, das ich dir aber noch nicht ganz erlaube, weil wir immer eine Abschlussfrage haben. Die geht in Richtung eines Lese-, Seh-, Hör-, was auch immer Tipps jetzt ist. Wir zeichnen auf Anfang September, also der Sommer ist auf der Zielgeraden. Also es ist jetzt nicht alles mehr für den Sommerurlaub vielleicht, was du an Tipps hast, aber man kann ja auch beim Kaminfeuer irgendwann noch lesen oder Fernsehschauen.
Ja, vielleicht fallen mir zwei Dinge da ein, natürlich neben dem Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, das höre ich quasi täglich, aber wenn ich das mal nicht mache, ja, dann lese ich wahnsinnig gerne und ich finde es immer schön, wenn man gut aufbereitete Informationen bekommt in einer spannenden oder leichten Art und Weise und ich will vielleicht zwei Dinge nennen, das eine kennen viele, das andere weniger. Es gab mal einen schönen Krimi von einem österreichischen Autor Elsberg, der hat Blackout geschrieben, der hat sehr gut recherchiert, es war Anfang der 10er Jahre, er hat sehr gut recherchiert an der Ecke, was es bedeutet, wie bestimmte Institutionen sich verhalten werden, wenn Strom plötzlich ausfällt und was in Gesellschaften dann eigentlich passiert. Es war ein toller Krimi, über den man viel lernen konnte. Und ein zweites Buch will ich noch nennen, das kennen wahrscheinlich weniger. Das ist eher so ein ganz bisschen in der Science-Fiction-Ecke zu verorten, aber mit vielen realen Dingen. Das ist von Kim Stanley Robinson, einem Amerikaner, ich glaube aus Kalifornien. Der hat das Ministerium für die Zukunft geschrieben. Ein international agierendes Ministerium wird aufgesetzt, vielfach Sitz in der Schweiz. Und die beschäftigen sich damit, wie man zukünftige Regelungen für die Welt finden kann, um sich dem Klimawandel entgegenzustellen. Das Buch beginnt ganz dramatisch mit einer Hitzewelle im vorderasiatischen Bereich, wo viele Menschen sterben und mit vielen Maßnahmen, die man ergreifen kann. Also ich glaube auch spannende Literatur, aus der man einiges an Anregungen mitnehmen kann. Aber es ist immer noch leichte Fiktion.
Beim letzten Punkt hoffen wir, dass Donald Trump diesen Podcast hört und danach das Buch liest. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich danke dir. Vielen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr an Bord gewesen seid. Und ja, ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet dann bei unserem nächsten Podcast.
Tschüss und bis bald.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.